Vielen Dank. Ja, ich hoffe, dass ihr alle motiviert seid und noch aufnahmefähig für das Wort Gottes, weil ich glaube, dass Gott uns viel Gutes für heute hat. Und ich glaube auch, das Thema betrifft jeden von uns. Oh, nee, du darfst es neu zeigen. Okay, wartest du noch?
Der passt schon. Okay.
Mikrofon, oder? Jetzt? Super. Also, ich denke, ihr habt mitbekommen, ich bin überzeugt, das Thema heute ist für jeden was drin, weil das uns immer mal wieder beschäftigt, mehr oder weniger. Den einen vielleicht mehr, den anderen ein bisschen mehr. Aber ich werde ein paar Punkte besonders betonen, weil ich glaube, dass Gott uns immer auch was beibringen möchte, dass wir weiterkommen in der Beziehung zu ihm, aber auch in den Beziehungen zueinander. Von daher glaube ich, dass Gott was ganz Gutes für uns vorbereitet hat. Und ich habe euch auch heute ein Blatt mitbekommen. Also das Thema kann man eigentlich nicht in einer Predigt ausschöpfen. Das lege ich dann aus, das könnt ihr nach Hause mitnehmen und dann auch noch weiter bearbeiten. Also, Ärger, Wut, Zorn. Kennt ihr alle nicht? Habt ihr nichts zu tun? Noch nie gehört. Kann mir nicht passieren. Ärger, Wut und Zorn ist ein Thema, auch unter Christen. Da geht es um die Frage, wie gehe ich damit um? Dass wir ärgerlich werden, wütend werden, das weiß jeder, das werden auch Christen. Kann es noch so heilig sein, das kann irgendwann trotzdem sein, dass du wütend wirst. Die eigentliche Frage ist, wie gehe ich damit um? Und das wird eine wichtige Frage sein. Ich lese unseren Text aus dem Kolosserbrief vor, weil da geht es um den alten und neuen Menschen. Also heute geht es auch darum, dass das Thema, das kann man ganz unterschiedlich behandeln. Man kann es psychologisch behandeln, psychotherapeutisch. Da gibt es viele Vorschläge, wie du damit umgehst. Einige sind da auch ganz gut. Aber es wird dein Herz nicht verändern. Der Unterschied ist entscheidend, wenn wir das Thema von der Bibel jetzt anschauen, ob ich ein wiedergeborener Christ bin. Das ist eine ganz wichtige Frage. Hat Gott mein Herz wirklich, hat er mir ein neues Herz gegeben? Da zeige ich dann auch ein paar Bilder, wie man das sich vorstellen kann. Aber ich möchte jetzt den Text vorlesen aus Kolosser 3. Da einige Verse, weil es darum geht, und es ist ein ganz stark geistliches Thema. Das heißt, Gott hat hier geistlich was gewirkt, wo es darum geht, dass es wirklich da ist, wenn ich wiedergeboren bin, aber dass mein Denken und Verhalten in der Regel nicht verändert ist. Und die Frage ist, wie geschieht es? Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben. Das ist eine geistliche Tatsache. Wir sind gestorben. Unser alter Mensch ist gestorben, wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben. Auch in der Taufe machen wir es öffentlich fest. Das Untertauchen bedeutet, ich lege den alten Menschen ins Grab. Also, der alte Mensch ist gestorben. Und es sagt hier der Paulus sehr klar, denn ihr seid gestorben. Also der alte Mensch. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart wird, also wenn Jesus wiederkommen wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und jetzt, das ist das, wo er sagt, es ist schon geschehen, aber jetzt geht es darum, ja, wie nehmen wir das neue Land ein? Dann sagt er, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind und welche, also das unzüchtige Verhalten, Unreinheit, böse Leidenschaft. Ich sage bewusst böse Leidenschaft, weil das hier dran steht. Aber da ist das Wort, das Griechische ist böse Leidenschaft gemeint, nicht Leidenschaft an sich. Wir sollen alle eine totale, freudige Leidenschaft für Jesus haben. Jeder. Also Leidenschaft ist auch was ganz Gutes und Tolles. Also böse Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Darin seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Es geht um ein Ablegen. Man kann das scheint jetzt alles ablegen. Man kann ablegen, Unzucht, also Unzucht, Unreinheit und so weiter soll man töten. Und es gibt auch was, was man ablegen soll. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, jetzt haben wir unser Thema. Zorn kann man anscheinend ablegen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also der geistliche Zustand, der alte Mensch, den haben wir abgelegt, der ist gestorben, auch den haben wir ausgezogen und den neuen Jesus angezogen. Was das alles heißt, werde ich weiter erklären. Also Jesus, der Charakter Jesu soll bei uns hervorkommen. Wow! Jesu Charakter soll bei uns hervorkommen. Er selber, Jesus, ist der neue Mensch. Aber es ist ein Prozess, es ist geistlich geschehen, darum habe ich geschrieben, werde, was du geistlich schon bist. Geistlich, wenn du von Neuem geboren bist, ist es eine Tatsache, dass es schon ist. Aber, wie ich vorher gesagt habe, unser Denken und unser Verhalten ist das Alte noch. Und darum geht es darum, dass sich unser Denken und unser Verhalten ändert und dass wir das nachvollziehen. Werde, was du geistlich schon bist. Und dann, da ist weder Grieche, dann verändert sich auch unser Verhalten gegenüber einander. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung, Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles in allen. Der neue Mensch sagt nicht, du bist schwarzhäutig, du bist weißhäutig, mit dir will ich nichts zu tun haben. Du bist ein besserer Christ oder weniger besserer Christ, mit dem wir nichts zu tun haben. Sondern ein neuer Mensch sagt, und das ist eine ganz wichtige Sache, alles, dass wir in dem anderen Jesus sehen. Ich schaue die Andrea nicht nur an, dass er die Andrea ist, sondern ich weiß, sie ist wiedergeboren. Ich sehe in ihr Jesus und das Wesen Jesu, das immer mehr hervorbricht und immer mehr hervorkommt. Also Gott will, dass wir lernen, dass wir wiedergeborene Christen, dass wir da nicht das Äußere anschauen und das Äußere der Maßstab für unser Verhalten gegenübereinander ist. Und dann sage ich, mit dem habe ich mehr zu tun, mit dem weniger, den mag ich mehr, den weniger, sondern wir sollen lernen zu sehen, wie es hier heißt, sondern Christus alles in allen. Wir sollen Jesus im Anderen sehen und dann wird sich auch mein Denken über den Anderen verändern. Wenn ich irgendjemand von euch nicht mag, ich darf jetzt nicht sagen, weil sonst denkt ihr, es ist so. Also ich mag euch alle, soweit ich euch kenne. Aber gesetzt im Fall, ich würde meine Frau nicht mögen, was ihr ja wisst, dass es nicht stimmt. Ich mag sie sehr gern. Nicht immer. Also, genau, wir haben auch, das Thema haben wir auch ab und zu auf dem Tisch. Aber wenn wir jetzt streiten würden, dann geht es darum, um die Frage, ob ich dann dennoch Jesus in ihr sehe oder nur sie nervt mich einfach. Eine ganz wichtige Frage. Die oder der. Das Thema hat stark mit dem zu tun, wie wir den anderen dann sehen. Jemand hat dich geärgert und dann ist die Frage, wie siehst du den anderen? Der Kron, der Steinhauser. Vielleicht haben euch einmal die Pastoren geärgert. Dann werdet ihr auch den Namen verändern. Ich werde nicht sagen, meine geliebte Frau Kirstin, sondern die. Und das ist ganz wichtig. Jesus sagt, im Grunde, wir sollen in eine Position hineinkommen, die er schon bereitet hat. Das ist nicht das, dass du da die Grundlagen dafür bereiten musst, sondern die er bereitet hat, dass ich im anderen Jesus sehe. Das ist ein ganz anderes Ding. Oder wenn der Jesus noch nicht kennt, dass ich ein Geschöpf Gottes in ihm sehe. Dass ich sage, er ist ein Geschöpf Gottes und nicht der I. Also das Wort könnte weiter sagen. Der I oder der D. E. Ihr wisst weiter, was es bedeutet. Also, Jesus sagt, dass sich unser Denken verändern wird, wenn wir das wirklich annehmen, wenn wir das alte Verhalten töten und auch Dinge ablegen und mehr Jesus, dass er in uns Gestalt gewinnt, wird sich auch unser Denken und Verhalten und unsere Sicht von unseren Mitmenschen ändern. Jetzt könnt ihr mal gerade überlegen, wo ihr da steht. Und dann heißt es weiter, zieht nun an als Auserwählte Gottes. Also wir sollen die negativen Seiten ablegen, aber wir sollen auch was anziehen. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Das ist das, wie Jesus uns sieht, wie Gott uns sieht. Zieht nun an als Auserwählte Gottes. Sag mal zu deinem Nachbar, gut, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob alle schon wiedergeborene Christen sind, aber sag ihm mal, du bist ein tolles Geschöpf Gottes. Das passt auf jeden Fall. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Wer Jesus angenommen hat, ist heilig. Ganz wichtig. Die Heiligsprechung ist im Grunde eine falsche Vorgabe, was geschieht. Wer Jesus angenommen hat, das sagt die Bibel sehr klar, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, das soll man anziehen. Wir sollen Güte annehmen, Demut, Milde und Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen einen anderen hat. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Und dann noch der Höhepunkt. In diesem allem zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr berufen worden seid, in einem Leib. Also die Gemeinde hat hier eine wichtige Bedeutung. Und seid dankbar. Und dann geht es darum, dass das Wort Gottes reichlich unter uns sein soll und so weiter. Damit ziehen wir auch immer mehr Jesus an, weil das Wort Gottes uns auch zeigt, wohin die Reise geht und wer Jesus ist. So, jetzt möchte ich mit euch einfach ein paar Dinge durchgehen. Ärger, Wut, Zorn sind ganz schwierige Kumpane. Vorweg nochmal für die alle, die das nicht so genau wissen. Hier geht der Paulus ganz klar vom neuen Menschen aus. Der fordert das von niemand, der keine Wiedergeburt hat. Weil der kann das nicht. Da muss was geschehen sein. Sonst ist es ein religiöser Eifer, der euch kaputt machen wird. Warum ist mir das so wichtig? Das ist die Grundlage für diesen Text. Der neue Mensch, die neue Geburt, das ist ein Gnadengeschenk Gottes durch uns. Und es kam durch die Auferstehung, hat Gott es uns gegeben. Normal hat jeder Mensch ein schwarzes Herz, er ist sündig. Keiner ist ausgenommen. Und er kann seine Sünde nicht wegtun. Und die Bibel sagt schon im Alten Testament, im Hesekiel, wir brauchen ein neues Herz, nicht nur ein bisschen Veränderung. Wir brauchen ein General, auch jeder mal eine Generalüberholung reicht auch nicht. Wir brauchen eine ganz neue Schöpfung. Gott muss in uns was Neues tun, damit wir mehr und mehr ihm nachfolgen können, wie es er sich wünscht. Es geht nicht von uns aus. Das Neue, die neue Geburt, neue Schöpfung, das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Wer Jesus annimmt und sagt, du sollst der Wichtigste, der Erste in meinem Leben sein, wo du dich öffnest und sagst, ja, ich will das. Ich will, dass du der Erste in meinem Leben wirst, weil ich merke, ich bin Sünder. Und ich will und ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden. Er sagt ja, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Ich bitte dich um Vergebung und ich gebe mein Leben ganz dir hin. Ich will dir nachfolgen. Du bist die Nummer eins in meinem Leben. Dann sagt die Bibel, dass er von Neuem geboren wird. Diese Personen bekommen ein neues Herz, drum auch das weiße Herz. Das ist da. Das ist geistlich alles da. Ihr könnt euch das so vorstellen wie bei einer Pflanze. Wenn der Samen, im Samen ist alles da, wie die Pflanze später sein wird, wie groß sie sein wird, was sie für Farben hat und so weiter. In der neuen Geburt ist der neue Mensch geistlich in dir da. Aber er braucht Zeit, Das nennt die Bibel Heiligung. Das ist ein Prozess unser Leben lang, wo unser Denken weiter verändert wird und unser Halten, dass wir unsere Haltungen, dass wir immer mehr in das Denken Jesu hineinkommen, sind, was droben ist. Wir müssen immer mehr auch überlegen, was ist Jesus wichtig? Was würde er tun? Unser Denken verändern lassen, in sein Denken hineinkommen, sind, was droben ist, was Gott wichtig ist, worüber er sich freut, was zum Leben führt und nicht Beziehungen zerstört. Das ist das, was Gott von uns möchte. Er möchte im Grunde eine totale Veränderung und dass wir das, was in der neuen Geburt begonnen hat, dass wir das neue Herz bekommen haben, er möchte, dass das jetzt Gestalt gewinnt und ich zeige euch kurz weiter, wie das geschieht. Jesus in dir, haben wir ja gesagt, darum ist mir das so wichtig, dass wir wirklich den anderen anschauen. Da ist nicht nur der Heilige Geist in ihm, sondern die Bibel spricht ganz klar, dass auch Jesus in der Amaryllis ist, im Wolle, meine Namen, dass ich ihn so anschaue. Und ich merke, das hilft mir sehr, dass ich nicht ständig in so ein Denker reinkomme, ja der oder jener. Dann ist dein Denken in eine ganz andere Richtung. Überleg wirklich, dass in dem anderen Jesus ist. Das ist was anderes. Wenn in dem anderen Jesus ist, dann gehst du ganz anders respektvoller mit ihm um. Weil du willst ja auch nicht, dass Jesus, dass du ihn abwertest. In dem anderen, wenn er Jesus angenommen hat, ist Jesus. Wenn er Jesus noch nicht hat, dann sehe ich in dem anderen ein Geschöpf Gottes. Das ist ganz wichtig, ein Geschöpf Gottes. Wir Christen gehen manchmal miteinander um, wo ich denke, das ist gruselig. Ist ein Geschöpf Gottes. Und auch wenn jemand Jesus noch nicht kennt, das ist ein Geschöpf Gottes. Das ist ein Geschöpf Gottes, worüber Jesus sich freut. Und wir dürfen das Geschöpf Gottes nicht runterhauen. Und das gilt für mich genauso. Natürlich, der Heilige Geist ist auch in dir. Das ist der Erneuerungsprozess. Den Heiligen Geist brauchen wir unbedingt, weil er die Kraft der Veränderung ist. Ohne Heiligen Geist ist Veränderung ein mühsamer Prozess und wie gesagt, du wirst nie groß als Sieger hervorgehen. Darum musst du immer den Heiligen Geist mit einbeziehen und ich zeige auch weiter, wie das geschieht. Der alte Mensch, wir haben es vorher gehört, steht drinnen. Der alte Mensch auf der Seite steht für Zerstörung. Wenn du an dieser Seite bleiben willst, du wirst dich zerstören und du wirst Beziehungen zerstören. Der neue Mensch steht für Gewinn. Zorn ist Zerstörung. Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden, Lüge, Unzucht, Unreinheit, böse Leidenschaft, böse Lust, Habgier. Das ist Zerstörung. Das zerstört dich und zerstört Beziehungen. Die Frage ist, ob du auf der Seite bleiben willst. Vielleicht in dem einen oder anderen Punkt. Aber ich sage dir, das gehört nicht zu dir. Und es gehört nicht zu Jesus. Und es gehört nicht zum neuen Menschen, weil der neue Mensch ist die Seite. Sagt ihr, könnt ihr daheim wirklich durcharbeiten? Der neue Mensch ist herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut. Das sind seine Ausdrucksweisen. Sanftmut, Geduld, Vergebung, Liebe. Das ist das, was Jesus in dich hineingelegt hat. Jesus in dir und das wachsen soll. Diese Seite, das ist das, was wir anschauen. Wir schauen nicht das Alte primär an, sondern überleg dir, was rauskommen soll. Überleg dir, was Gott will, was du anziehen sollst. Wir sollen ja die Seite anziehen. Zieht an, herzliches Barmen, Freundlichkeit und so weiter. Zieht es an. Zieht an, habt angezogen, steht es im Griechischen. Geistlich ist das geschehen. Und ich habe auch schon gesagt, in der Taufe haben wir das angezogen. Könnt ihr Galater 3, Vers 27 nachlesen. In der Taufe haben wir Christus angezogen. Das vollziehen wir nach. Beziehungsweise in der neuen Geburt hat es begonnen und in der Taufe wird es auch öffentlich nachvollzogen. Das ist der neue Mensch, Jesus Christus in dir, der in dir wohnt und Gestalt gewinnen will. Lest es einfach zu Hause nach. 1. Kolosser 1, 27, Galater 4, Vers 19. So, jetzt kommen wir zu unserem Thema. Heißes Thema. Ihr kennt ja keinen Zorn. Autofahren immer alles harmlos. Wut äußert sich, wie sich Ärger, Wut und Zorn äußern. Ich kann mich auch manchmal im Auto fahren richtig ereifern. sagen wir so. Meine Frau sagt dann immer. Oder anderes Beispiel, im Telefon, jemand hat dich genervt und du brüllst und schreist in das Telefon rein mit der Überzeugung, dass das was bringt. Aber das bleibt ja nicht nur Wut, Ärger und Zorn auf die Erwachsenen bezogen. Auch Kinder können sehr aggressiv sein, sehr wütend. Ihr seht es an diesem Bild. Der junge Mann drückt es sehr stark aus, mit wem er nichts zu tun haben will. Also Wut, Ärger und Zorn, ihr wisst, das will raus. Das will raus, das zeigt sich an der Zornesader. Kennt ihr ja. Oder einmal noch schlimmer. Das alles dampft und raucht. Den kennt er ja auch, oder? Oliver Kahn, wenn der brüllt hat, der brüllt wie ein Löwe, wenn sie mal hinten die Abwehr wieder mal irgendwas verlust hat und dann hat er sie aber ins Enkel gestellt. Das ist nochmal eine Steigerung von Wut und Ärger. Das ist das, wo die Leute das nach außen bringen. Aber es gibt auch ganz was anderes, dass du Wut und Zorn in dich hineinfrischst. Beides zerstört. Es gibt Menschen, die sind so erzogen worden, dass sie es nie äußern durften. Wut und Zorn nicht äußern durften. Mussten alles runterschlucken. Und das zerstört, ich komme jetzt dann noch weiter draus. Also es gibt zwei Richtungen von Wut, Ärger, Zorn, dass es rauskommt und in der Regel zerstört. Oder dass es noch inner geht und genauso zerstört. Das eine bewirkt, wenn es stark nach außen kommt, Herzrasen, hoher Blutdruck, Hirnschlag, Herzinfarkt. Da gibt es eine Studie, die das auch unterstreichen. Wer sich sehr stark immer da reinlässt, der hat in der Regel auch mehr Probleme. Was macht Wut, Ärger und Zorn, wenn ihr es nach innen gehen lasst für psychosomatische Störungen? Was gibt's da? Wallensteine? Haben wir sonst auch noch was zu bieten? Depressionen? Magenschmerzen? Also ihr wisst eigentlich alles. Magenprobleme? Frustessen gibt es auch. Dass wenn man nicht die Wut rauslassen darf. Und irgendwie muss ich ja auch darauf reagieren. Der ganze Druck ist ja da. Und bei manchen, also das ist jetzt immer nur Können, das bewirken, auch ein hoher Blutdruck, auch Depression. Also es können auf jeden Fall auch psychosomatische, körperliche Probleme deutlich werden. So, biblische Beispiele für Zorn und dessen Auswirkung. 1. Mose 4, 5 fängt sofort an. Da wurde Kain sehr zornig. Und sein Gesicht senkte sich, also gleich auch eine körperliche Auswirkung. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Das wäre eine wichtige Frage immer für uns. Warum bin ich zornig? Und hier fragt Gott den Kain, warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Wut, Ärger, Zorn ist meist zerstörerisch. Und hier auch im Zusammenhang, der war total wütend auf seinen Bruder, auf den Abel, neidisch, wütend. Und Gott sagt, warum ist das so? Das hängt mit deinem Handeln zusammen. Weil manche meinen ja, Gott hat das Opfer einfach spaßhalber abgelehnt vom Kain. Das stimmt nicht. Wenn du recht handelst, der Kain hat eine völlig falsche Haltung Gott gegenüber gehabt. Der hat eine völlig falsche Haltung ihm gegenüber gehabt. Da war keine Demut da, das sieht man ja auch hier, wie er mit dem Ganzen umgeht. Eine völlig falsche Haltung. Wenn du recht tust, erhebt es sich. Und darum ist oft Wut und Zorn mit Sünde sehr eng beieinander. Und Gott sagt, du sollst dich nicht von deinen Gefühlen beherrschen lassen, sondern du beherrscht deine Gefühle. Das ist völlig anders. Das ist das Ziel. Gott will dir Autorität und Vollmacht geben, dass du deine Gefühle kanalisierst. Nicht, dass sie dich beherrschen, weil die Sünde lagert vor deiner Tür, du aber sollst über sie herrschen. Du bist kein Opfer deiner Gefühle. Wenn sich das in der Vergangenheit eingeprägt hat, dass du merkst, du, du schaffst es nicht, deine Gefühle machen mit dir, was sie wollen, dann ist es gut, wenn du mit einem Bruder und Schwester sprichst und dass man dem nachgeht. Warum ist das so? Manchmal ist es tatsächlich so, dass du keine Autorität drüber hast, dass du in einem bestimmten Bereich gebunden bist. Und darum ist es wichtig, dass man dem dann nachgeht und wenn eine Bindung da ist, dass die gelöst wird im Namen Jesu. Da geht es weiter. Da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Neues Testament, Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saulus, der alte Saulus, früher, vor seiner Bekehrung. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord. Der Saulus, der Paulus, der war jemand, der total wütend, zornig auf die Christen war. Er schnaubte Drohung und Mord. Und er hat es rausgelassen und hat dann auch gehandelt und hat viele ins Gefängnis gebracht und viele Christen sind damals umgebracht worden. Gegen die Jünger des Herrn und er ging zu einem hohen Priester und so weiter, hat dann Sachen geholt. Weitere Beispiele, Sprüche 29, 22. Der zornige Mann richtet Streit an und ein hitziger viel Sünde. Also Zorn ist nicht zu spaßen. Sprüche 22, 24, lass dich nicht ein mit einem Zornigen und mit einem Mann, der sich schnell erregt, verkehre nicht, damit du dich nicht an seine Pfade gewöhnst und deinem Leben eine Falle stellst. Warum ist es so, zum Beispiel gerade bei den terroristischen Gruppen, warum zerstören sie so viel? Weil sie gegenseitig Wut und Zorn anfeuern. Sie lassen sich darauf ein und sie befeuern Wut und Zorn. Und darum ist es wichtig, dass wir sehen, wenn du dich mit solchen Leuten einlässt, die werden auch dein Denken verändern, die werden dich auch mitreißen, hat damals schon der Salomo erkannt. Umgang mit Zorn, die neue Zielrichtung. Die Frage ist ja, wie können wir jetzt damit umgehen, was sagt die Bibel dazu? Im Epheser 4, 26 heißt es, zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Die Bibel geht nicht davon aus, dass wir nicht zornig werden. Zorn, wenn du zornig wirst, und der Zorn kommt immer auch, Ärger, Wut und Zorn, ich sage nachher noch ein bisschen was von den Ursachen, das heißt nur gar nichts. Das ist zuerst einmal da. Die Frage ist, wie du damit umgehst. Das ist die Frage. Die Bibel sagt nicht, du darfst nicht zornig werden. Sondern die Bibel sagt, wie gehst du damit um? Hier sagt sie ganz klar, wir sollen uns nicht reintreiben lassen in die Sünde. Wie wir es vorher beim Kain gehört haben. Und die Sonne soll nicht untergehen. Zorn soll man nicht lange lassen. Und möglichst am selben Tag den Zorn loskriegen. Ich sage auch weiter dann, wohin. Möglichst am selben Tag. Zorn wird weiter befeuert, wenn du es zulässt. Also wenn du zornig bist, nicht am nächsten Tag, nicht in die nächste Woche, es wird nicht weniger, in der Regel wird es viel mehr. Und unser Kolossertext, jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und so weiter. Ablegen. Ja, wie kann man jetzt ablegen? Geht es so einfach? Ablegen. Eigentlich ganz einfach beschrieben. Leg mal wie ein Kleidungsstück. Also, ich bin voller Zorn, Wut. Das sagt die Bibel einfach. Ich soll es einfach ablegen. Nimm das Beispiel, ist tatsächlich möglich. Ablegen, in Gottes Hand geben und die rechte Seite, wo ihr vorgesehen habt, den neuen Menschen anziehen. Wenn ich was ablege, muss ich was anziehen. Und zwar den neuen Menschen. Wir kommen weiter darauf zurück. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Also es ist ganz wichtig, dass der neue Mensch, was das eigentlich heißt, Jesus in dir, was Jesus eigentlich jetzt mit dir machen will, wie er dich verändern will, dass es bei uns präsent ist. Schreibt es irgendwo drauf, in den Spiegel bei euch, am Morgen früh, wo ihr immer reinschaut. Ich schreibe nur den neuen Menschen drauf und sage, das will ich, dass das hervorkommt. Das ist da, geistlich da. Du brauchst nicht irgendwo suchen. Das ist geistlich da. Jesus ist in dir. Der Heilige Geist ist in dir. Und ich sage jeden Morgen, wenn ich merke, ich bin total sauer, bin aufgewacht, bin sauer auf meinen Mann. Herr Jesus, ich lege den Zorn jetzt ab. Ich gebe ihn in deine Hand. Du sprichst mit ihm. Zorn loswerden ist ganz wichtig, sprechen. Mein erster Ansprechpartner ist Jesus. Du kannst auch mit jemand anderem mal darüber sprechen und so weiter, aber zuerst, dass der Hauptzorn raus ist, dann sprechen wir mit Jesus darüber und sagen, Herr, ich gebe es in deine Hand, ich lege den Zorn ab, ich lege die Wut ab und ich bete darum, ich bitte dich jetzt um Erbarmen für die Person. Gib mir, ich ziehe an Erbarmen. Ihr werdet sagen, das funktioniert nicht. Ich sage, das funktioniert. Das müssen wir öfters machen. Und das war für mich eine ganz große Herausforderung. Die ganzen Jahre in der Nachfolge, ist das so einfach möglich? Ich sage, ja, es ist möglich. Der Kampf ist mit dir. Das ist das Hauptproblem. Dass du es eigentlich nicht so gern willst. Der Zorn, Ärger und so weiter, der gefällt dir ja zum Teil. Und ich habe ja das Recht, das alles rauszulassen. Das sind Rechtssachen in uns. Zorn, Wut befeuert uns auch. Gibt uns auch noch einen Lustgewinn. Jetzt habe ich es dem aber gezeigt. Das ist ein Lustgewinn. Also die entscheidende Frage ist, ob du dein Denken und das Denken Jesu verändern willst. Da fängt es erst an, oder zuerst an. Sonst wirst du nichts verändern. Sonst sagst du, ich habe immer das Recht drauf. Du hast kein Recht drauf, den Zorn über einen anderen auszuschütten. Du hast kein Recht drauf. Und beruf dich bloß nicht auf einen heiligen Zorn. Weil dann sagen die Leute, ja, das ist der heilige Zorn. Jesus hat an einer Stelle, hat er im Grunde das auch ausgedrückt, wo er im Tempel war. Aber er hat keinen Menschen angegriffen. Er hat die Wechsler die Dinge umgeschmissen, weil er ihnen was zeigen wollte. Ich persönlich glaube, das mit dem heiligen Zorn, das sollte man gar nicht sage, ja, irgendwann, ich habe das Recht auf den heiligen Zorn, dass ich den rauslasse. Das ist fast nie. Sondern wir haben das Recht, dass wir das anziehen, was Jesus sagt, weil du selber, das tut dir gut, du selber wirst verändert und dein ganzes Umfeld. Es ist ein Unterschied, ob ich dem mit Zornwasser einen Kopf knall oder ob ich damit dann schon sachlich drüber sprech. Natürlich, wenn Dinge falsch liegen, die müssen wir ansprechen. Manchmal muss man sogar Grenzen setzen am Chef, der ständig wütend ist und mir alles, oder Chefin, alles am Kopf knallt. Manchmal ist es notwendig, Grenzen zu setzen oder auch in der Ehe, in der Familie, auch zu schauen, was ist eigentlich hier los? Dass wir auch gut miteinander umgehen und sagen, du hör mal, wenn du mich jeden Tag anschreist, das läuft so. Ich will eine Basis, wo wir ganz normal sachlich über Dinge reden können. Aber komm mal runter zuerst. Geh mal zu Jesus, wenn er Christ ist. Geh mal zu Jesus und tu mal alles ablegen bei ihm. Und dann sprechen wir miteinander. Also, dass man Grenzen setzt, ist wichtig. Und wie man das rauslässt, ist auch wichtig. Aber die Frage ist, ob ich mit dieser Haltung, mit diesen Denken und diesen Haltungen das anspreche. Ob ich in die Situation Erbarmen reinnehme oder auch Demut. Der Demütige wird nicht unkontrolliert dem anderen das am Kopf knallen. Dann sage ich, ja, ich brauche Demut. Ich würde dem gern alles am Kopf knallen. Wie er mir, so ich ihm. Ich würde ihm gern alles am Kopf knallen. Das kenne ich auch. Das ist in jedem Menschen drin. Nur das wird in der Regel total zerstören. Also Zorn ist nicht gleich Sünde, der Zornausbruch, aber schon, wenn. Die Bibel verurteilt nicht den Zorn schlechthin, sondern das Unüberlegte sich hineinreißen lassen von Gefühlen und die hinausknallen. Und wie gesagt, du wirst immer sagen, ich habe Recht. Wenn du an diese Quelle hingehst, ich sage dir, du hast kein Recht. Gott sagt dir auch, dass du kein Recht hast, den unkontrolliert rauszuknallen. Das stimmt einfach nicht. Natürlich wissen wir, dass das bei uns passiert, bei mir auch. Dann hast du wirklich das Recht, den anderen um Vergebung zu bitten. Und das ist auch wichtig dann. Dann verändert sich dein Herz. Dann verändern sich Beziehungen. Dann verändern sich Situationen. Also, wie wir vorher gesagt haben, zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Der Teufel freut sich, wenn du dich voll in Zorn reinlässt. Sagt er, den habe ich schon wieder erwischt. Der Einzige, der sich freut, ist er. Der Teufel. Also mögliche Ursachen für Ärger, Wut und Zorn ist wichtig, eine Analyse. Meistens ärgern wir uns oder normalerweise Reaktionen auf Frusterlebnisse, zu hohe Erwartungen. Ich komme hier herein in die Gemeinde, jeder sollte mich freundlich grüßen. Der eine hat vielleicht gerade was anderes zu tun, hat mich freundlich nicht grüßt, ich bin sauer auf ihn. Und sage, ich habe ein Recht dazu. Habe ich ein Recht dazu? Nee, habe ich nicht. Du hast ein Recht, den anderen zu lieben. Du hast ein Recht darauf, den anderen zu lieben. Und von dir aus auf den anderen zuzugehen und mit ihm freundlich umzugehen. Manche denken, wenn sie reinkommen, der Pastor muss für jeden da sein. Und er muss jeden freundlich anschauen. Ich bin oft selber noch beschäftigt mit der Predigt oder irgendwas anderem. Das heißt aber nicht, dass ich euch mag, sondern ich habe einfach eine andere Ausrichtung gerade. Und wenn du dann ärgerlich oder zornig bist, ist es dein Problem, nicht meins. Wenn ich bewusst an dir so vorbeigehe, weil ich dich nicht grüßen will, dann habe ich ein Problem. Und das sollte ich dann schnell ändern. Aber die Erwartung, unsere Erwartungen gegenübereinander, an den Ehepartner, an die Kinder an die Eltern, innerhalb der Gemeinde, Erwartungen, die nicht erfüllt werden, gibt es Ärger in dir. Das ist ganz normal. Frustration gibt Aggression. Enttäuschung gibt Aggression. Ärger auf den anderen. Oder gegen dich. Weil viele Menschen richten das sofort gegen sich selber. Und das ist auch falsch. Also, das kann Fehlprägung in der Kindheit sein, dass du sehr anti-autoritär erzogen worden bist. Anti-autoritäre Erziehung hat man gemeint, das sei was Gutes. Anti-autoritäre Erziehung heißt, es gibt keine Grenzen. Die Kinder sind oft zornige Kinder geworden. Erziehung braucht Liebe und Grenzen, weil die wissen nicht mehr, mit ihren Gefühlen umzugehen. Viele der anti-autoritären Erziehung sind aggressive Kinder geworden. Oder autoritäre Erziehung, wenn man dich ständig tüpfelt hat, ungerecht behandelt hat und so weiter. Erziehung kann einiges bewirken, warum das so auch in dir sehr stark drin ist. Oder Verletzungen generell. Verletzungen, wo du dich ungerecht behandelt gefühlt hast, kommt normalerweise Ärger. Vielleicht war es wirklich ungerecht, aber dann ist es wichtig, wenn irgendwie möglich, das anzusprechen und das zu klären. Also ganz wichtige Dinge. Auch mögliche Ursache, ein bestimmter Persönlichkeitstyp neigt eher zum Zorn. Was denkt ihr, welcher Typ das ist? Der Choleriker. Mein Vater war ein Choleriker. Der Choleriker neigt eher zum Zorn. Das heißt aber nicht, dass er entschuldigt ist. Mein Vater war jähzornig. Und mein Vater, Jähzorn hat sich bei ihm ganz unterschiedlich geäußert. In einem Punkt war es immer klar, wie sich's äußert, wenn die zwei jüngsten Schwestern von mir zu meinem Vater gegangen sind und haben gesagt gehabt, die Jungs, die ärgern uns. Dann ist mein Vater aufgesprungen, egal wo er war, der hat nie gefragt, was war, sondern hat sofort zugeschlagen. Jähzorn. Natürlich haben wir das mit der Zeit rausgekriegt, wir Jungs. Und haben am Tisch zum Beispiel, wenn es so eine Situation war, wo irgendein Mädchen von den kleinen zwei, die anderen haben sie gemacht, von den kleinen zwei, haben gesagt, die Buben haben uns den ganzen Tag geärgert. Mein Vater hochgerannt, wutentbrannt. Und dann musstest du eins machen. Du musstest rennen. Du musstest rennen. Und mit der Zeit habe ich das rausgekriegt. Ich muss einfach rennen. Vom Tisch weg, raus auf dem Hof. Ich wusste, am Ende vom Hof, da ist es gut, weil der rennt mir bloß die ersten 20 Meter nach. Das Schöne bei allem Bösen war, er war nicht nachtragend. Viele Jähzornige sind nachtragend. Mein Vater war es nicht, das war dann verraucht. Jähzorn. Kann sich so äußern? Wie gesagt, der Choleriker ist da ein Stück stärker herausgefordert, aber das ist in jedem drin. Eine ganz wichtige Ursache, die wir nicht unterschätzen dürfen, bei uns selber und bei unseren Kindern, ist Bewegungsmangel, liebe Geschwister. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir ständig sagen, wir haben so viel ADHS-geschädigte Kinder. Vieles von ADHS ist ein Bewegungsmangel. Einer der führenden Neurologen in Deutschland sagt, schick doch die Kinder zu den Rangern. In den Wald. Raus, toben, besonders die Jungs. Raus, toben, dass sie all ihre Energie, die ja da ist, rauskriegen. Wir haben 5 Jungs. Was meint ihr, wie gut es war, sie rauszuschicken, laufen zu lassen? Ich bin überzeugt, hier wären alle ADHS diagnostiziert worden. Ich weiß, dass es das auch gibt, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Nur, mich nervt es, dass so viele diagnostiziert werden und man tut nichts, keine Bewegung für die Kinder. Es ist falsch. Bewegungsmangel, Reizüberflutung, ständig vor der Flimmerkiste, geringes Selbstwertgefühl, da muss ich halt auch schauen, dass ich auch dem Kind mal was Gutes sage. Oder Medienvorbilder, negative Medienvorbilder, wo Wut, Ärger, Zorn, wo das gelebt wird im Fernsehen. Und so will ich auch werden. Du brauchst dich nicht wundern, dass der das dann rauslässt. Also auch den Konsum anschaue. Also das sind mögliche Ursachen, ist wichtig anzuschauen. Und ich möchte uns, wenn wir wirklich einen Sieg in den Bereichen mehr und mehr bekommen wollen, dann müssen ein paar Grundlagen klar sein. Und die möchte ich so kurz nennen, grundsätzliche Lebensausrichtung. Glaube an die Wahrheit des Wortes Gottes. Mit dem Ablegen und Anziehen, das funktioniert nur, wenn du glaubst, dass das wirklich Jesus dir anbietet. Wenn du wirklich glaubst, dass Jesus in dir lebt. Wenn du wirklich glaubst, dass der Heilige Geist dir Kraft gibt, Entscheidungen zu treffen. Es geht nur so. Wenn du sagst, ja, kann ich mal ein bisschen rummachen, ein bisschen ablegen, ja. Na gut, das Mentale ist auch nochmal das Neueste. Da tun wir halt ein bisschen Zorn und Wut ablegen. Naja, ob es funktioniert, weiß ich ja nicht. Es wird nicht funktionieren. Das weiß ich von mir. Je klarer ich glaube, dass das stimmt, Jesus ist in mir, der neue Mensch ist geistlich da. Und ich will Erbarmen anziehen, ich will Demut anziehen. Es geschieht. Es geschieht wirklich. Aber wenn du sie glaubst, darum ist es eine grundsätzliche Frage, was hat das Wort Gottes hier zu sagen? Glauben wir, dass der Paulus hier, dass er recht hat? Ja, ich bin überzeugt. Konzentration auf Jesus und seine Werte und Zielen. Richtig, Kolosser 3, 1. Schaut, was droben ist. Denkt darüber nach, sinnt auf das, was droben ist. Das geschieht nicht einfach so. Dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir im Lobpreis, es kommt ja weiter in dem Text, dass wir im Lobpreis drin sind, dass wir da Grundlagen nehmen, dass wir das aufnehmen, geistliche Nahrung aufnehmen. Im Lobpreis, im Wort Gottes, das brauchen wir. Unser Denken verändert sich und auch darin schon vieles von unserem Verhalten. Wandel im Geist, das ist das, Kolosser 3, 12 bis 17, permanente Führung und Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Eine klare Jüngerschaft und Gemeinde zugehört. Geschwister, ihr lieben Gäste, ich glaube, das gehört damit zusammen. Wenn ich als Sieger immer wieder neu hervorgehen will, wenn Jesus Gestalt in mir gewinnen soll, dass er mehr und mehr sein Wesen, sein Charakter sichtbar wird, dann brauche ich das. Eine gute, lebendige Gemeinde, gute geistliche Nahrung, Grundlagen, die mir vermittelt werden. So, praktische Schritte ablegen, anziehen. Die entscheidende Frage ist, ob du es erkennst. Einsicht. Ärger, dass du, okay, du bist voller Ärger geworden. Wut, ich möchte euch eine Steigerung zeigen. Das ist eine Steigerung. Erkennen, dass es nicht beim Ärger bleibt. Es geht weiter. Es geht weiter. Die Farbe wird rot. Es geht weiter. Nach innen oder nach außen. Es geht weiter. Die meisten Mörder sind voller Aggression. Die haben das ständig zugelassen. Voller Aggression. Und es geht darum, das abzubrechen. Du kannst an jeder Stelle das abbrechen. Der Zorn, die Sonne soll nicht untergehen über unserem Zorn. An jeder Stelle. Ärger, Wut, Zorn abbrechen. Nahrung entziehen. Perspektiven wechseln. Wie gesagt, wenn du dich jemand ärgert und du siehst ihn nur noch als das Ärgernis, und nicht mehr als Geschöpf Gottes, dann ist schon was passiert mit dir. Perspektivenwechsel, ist ein Geschöpf Gottes. Komm mal wieder runter, musst du dir selber manchmal sagen. Ist ein Geschöpf Gottes, was geht denn da in deinem Denken ab? Ist ein Geschöpf Gottes, was geht denn da ab? Und Gott um Hilfe bitten. Wie gesagt, das gehört in jede Stelle, am besten hier schon. Wenn du das anfängst, lernst, wenn du schnell mitkriegst, dass du zornig wirst, es ist wichtig, dass du es mitkriegst. Und ich habe euch zum Schluss noch was mitgebracht, eine praktische Hilfe zur Selbstwahrnehmung. Der zornige Mensch, der Choleriker oder auch wenn du sehr zornig bist, du kriegst es selbst am wenigsten mit, dass du ständig zornig bist. Weil du haust es in der Regel raus und dann ist es für dich verraucht. Und dann fragt der andere, du, was war das? Sagt er, du, war doch gar nichts. Und dann sagt er, weißt du, was du mich alles geheißen hast? Nö, weiß ich nicht mehr. Ist oft so. Er weiß nicht mehr, dass er die andere Person wirklich unterhalb der Gürtellinie betitelt hat und was er alles gemacht hat. Weiß er oft nicht mehr. Jetzt, keiner von euch kann in der Zukunft sagen, ich weiß es nicht. Also, ich zeige euch, wie man das erkennen kann. Ärger-Wut-Tagebuch. Übrigens, also ich mache, das ist der letzte Punkt. Das kriegt ihr dann mit. Das könnt ihr dann daheim anschauen. Aber eine gute Hilfe ist das einfach zur Selbstwahrnehmung, weil viele das sagen, ja, ich bin nie ärgerlich, bin nie wütend. Also, du kannst das steht dann drauf, du kannst das die obere Seite anschauen, da ist, wie gesagt, ein Tagebuch, was war der Anlass? Du hast dann Platten in deinem Fahrrad gehabt. Wie stark bist du wütend geworden? 100% ist der Anschlag oben, also der ist gleich 90% wütend geworden. Wer ist dabei? Da war niemand dabei. Wann war das? Am 29.05. dringender Termin. Und dann noch den Platten. Und dann noch das und jenes. Ihr wisst, zu viele Termine, zu viel übereinander. Der Wutpegel steigt. Die Frage ist nur, wo er hingeht. Wer kriegt es ab? Der Wutpegel steigt. Und das sollt ihr mitkriegen, das sollt ihr wahrnehmen. Und dann heißt es, was hat er gemacht? Also wo war das? In der Garage. Ja, ist auch gut. Was hat er gemacht? Wutausbruch, wie hat er sich zeigt? Den Hammer in die Ecke geschleudert. Dann war es für ihn soweit okay. Aber er hätte ja auch Gott um Hilfe beten können. Manchmal hilft sogar, einen Schluck kaltes Wasser zu trinken. Manchmal hilft es sogar, auf 10 oder 50 zu zählen. Habe ich euch auch drauf. Da gibt es noch ein paar andere Dinge. Einfach so kleine Hilfsmittel. Ganz praktische auch. Also, und dann ist die Frage, hat er einen Sieg gehabt? In dem Fall, nee. Hat er keinen Sieg gehabt. Kann er einschreiben. Sieg. Sieg. Wow. Ja, in dem Fall jetzt nicht. Okay, zweite Sache. Frau unpünktlich. Meistens sind es ja die Männer, weil die gleich sagen. Sagen sie. Frau unpünktlich. Ja, ihr wisst genau, meistens sind es die Männer. Und sie haben tausend Ausreden. 95% ist eher wütend geworden. Wer ist dabei? Natürlich die Frau. Wann war es? 2 Tage später. Beim Abendessen. Wo war das zu Hause? Wutausdruck. Das ist aber, ich verstehe das ganz gut, dass du diesmal wieder zu spät gekommen bist. Da können wir jetzt einfach drüber sprechen mal. Das hat ja irgendwelche Ursachen. Komm, wir wollen das sachlich klären. Spinnst du? Frau angebrüllt oder Mann angebrüllt. Ich habe in letzter Zeit gehört, dass viele Frauen auch Männer anbrüllen. Soll es auch geben, aber bei euch nicht hier. Da. Gott um neue Gedanken gebeten. Da geht es da um das Ablegen. Ich muss das wahrnehmen. Der Wutpegel steigt. Ich beziehe, da wäre es schon wichtig gewesen, da Gott einzubeziehen. Hier sagen, Herr, ich merke, ich bin voller Wut. Ich gebe es jetzt dir. Schenk mir Geduld. Schenk mir Liebe. Schenk mir Weisheit. Schenk mir Sanftmut, wenn meine Frau oder mein Mann heimkommt. Dass ihr darüber redet, dass ihr sachlich die Dinge klärt, ist sinnvoll. Oft ist es dann gut, lieber am nächsten Tag, wenn es zu heftig ist. Oder ihr könnt es auch manchmal so machen, wenn ihr über ein Thema in der Ehe sprechen wollt, wo ihr genau weißt, er oder sie geht hoch. Dann geht ihr in ein Restaurant. Und sprecht so über ganz nette Dinge und so weiter. Und sagt, du Schatz, ich müsste das eine müsste ich nur ansprechen. Und ja, das ist das Thema. Und das, die Wutadern kommen und aber okay, das sind andere Leute. Da kann man manchmal tatsächlich sachlich dann drüber sprechen. Kann manchmal Hilfe sein. Also, Gut, an der Stelle machen wir Schluss, weil es jetzt auch zeitlich schon gut ist. Also ganz wichtig, wenn ihr Leute seid, die das nicht anschauen wollen, Jesus schaut das an. Der Wütende will das am wenigsten anschauen, sage ich euch gleich. Er denkt immer, er hat da Recht drauf. Und das Recht müsst ihr euch selber wegnehmen. Ihr habt kein Recht, unkontrolliert Wut rauszulassen. Ihr habt das Recht, das Jesus abzugeben, den neuen Menschen anzuziehen und eine sachliche Klärung zu suchen. Schaut auf das Problem und versucht, das Problem dann zu lösen, aber nicht den anderen niederzumachen. Es zerstört so gut wie immer. Und da sagt Jesus, nein, er möchte, dass wir, gerade als Gemeinde, dass wir einen anderen Umgang kriegen miteinander. Dass wir das lernen. Mir ist das klar, das ist ein Lernprozess, unser Leben lang. Ich werde auch immer wieder wütend. Wie gesagt, wichtig ist, dass ich es wahrnehme, zu Gott gehe, ihm ablege und gebe und auch wirklich Geduld oder Sanftmut annehme und dass ich dann die Dinge schon kläre. Das ist wichtig. Weil wenn ihr alles unter den Teppich kehrt, das wird euch nicht weiterbringen. Aber ich sage euch, da hat Gott was für uns. Den neuen Menschen in dir, der ist geistlich da. Schau ihn an. Arbeitet das durch, auch in euren Hauskreisen. Arbeitet das durch. Und nehmt es mehr und mehr. Das wird für dich selber der höchste Gewinn sein. Und für dein Umfeld wird es viel besser sein. Amen. Lasst uns aufstehen. Vater, ich danke dir ganz herzlich, dass du durch die neue Geburt eine Grundlage uns gegeben hast, die wirklich niemand anderes geben kann. Du in uns, dein Heiliger Geist in uns, dein Wesen in uns. Und Vater, ich bete darum, dass du jedem, der hier ist, dass du ihm viel Mut schenkst, sich selber anzuschauen. Auch eine Selbstwahrnehmung zuzulassen. Und Vater, ich bete darum, dass du es machst. Dass jeder das will, dass er ein neues Verhalten einübt, wie du das willst und wie es dir gefällt. Und du hast es gesagt, wie das gefällt. Und so segne ich jeden mit Mut, sich selber anzuschauen, aber auch mit der Kraft des Heiligen Geistes, auch die Dinge in der Zukunft jetzt weiter zu verändern, im Sinne und im Geist Jesu. Und so danke ich dir, dass du das gerne machst. Und so bete ich darum, dass es geschieht durch deinen Heiligen Geist. Und ich gebe ein paar Augenblicke, wenn ihr sagt, so innerlich, das will ich Jesus einfach sagen. Ich möchte es festmachen, dass ich mit ihm darüber reden will und dass ich das selbst, die Selbstwahrung wirklich, Selbstwahrnehmung wirklich will. Ein paar Augenblicke, könnt ihr selber zu Jesus sagen. Macht es fest und Dinge werden sich ändern. Du bist der Hauptbeteiligte. Du hast das alles gehört, was wir festgemacht haben. Rede jetzt, Heiliger Geist, dass du das im Herzen, im Willen befestigst und dass du uns immer wieder daran erinnerst, wenn wir in eine falsche Richtung gehen und du uns da auf den richtigen Weg bringst. Vielen Dank. Amen.